Guten Morgen. Ich meine, wir sind natürlich alle gerne zusammen mit vielen anderen, die ähnlich denken, ähnliches handeln. Also wir haben doch alle irgendwie ein Verlangen nach Bestätigung. Und das Bestätigung kommt dann, wenn man mit Menschen zusammen sind, ist, die im Wesentlichen und da, wo es einem wichtig ist, auch Ja sagen zu dem, wozu man Ja sagt. Warum sollten sich die Christen da unterscheiden von anderen Menschen? Wer Ja zu Jesus sagt, wer in seinem Leben bestimmt ist davon, dass er fasziniert ist von diesem riesengroßen, starken Ja Gottes, das er in Jesus zu uns gesagt hat. Und wer sich hat locken lassen, als Antwort darauf sein eigenes Ja zu Jesus zu sagen. Es ist immer so ein Verhältnis, ein großes Ja Gottes wartet auf ein kleines, meinetwegen zögerndes, manchmal von Zweifeln angefressenes, aber doch herzliches und sehnsuchtsvolles und dankbares Ja des Menschen. Gut, also wir freuen uns, eigentlich ist natürlich ein Gottesdienst auch immer eine Gelegenheit, wo man sagt, da treffe ich viele, die, wie ich, zu Jesus Ja gesagt haben, und das stärkt doch sehr, weil, das ist ja kein Geheimnis, manche erleben das stärker als andere, schroffer, gefährlicher. Wir leben in einer Umwelt, in der die Ja-Sager zu Jesus in der Regel eine verschwindende Minderheit sind. Ja, wahrscheinlich in Gschwend, nicht? Und so, das ist ja... Wenn wir so, ihr sagt ja immer im hohen Norden, nicht, da wo ich herkomme aus Kassel. Ich will mal sagen, bis zum Nordsee sind es von uns aus 400 Kilometer und bis nach Flens aus sind 600 Kilometer. Also es geht von Kassel aus noch weiter nach Norden in Deutschland als von euch aus nach Süden. Nur für das, wenn ihr immer denkt, dass wir am Nordkap wohnten da oben. Weit und breit kein Eisbär zu sehen und so, das ist also alles ganz normal. Ja, gut. Aber es ist doch so. Ich meine, das hängt doch nicht von der Geografie ab. Ich habe ja erlebt, dass manche Leute ihren Glauben an Jesus schon verloren haben, als sie mal nach Asien in Urlaub gefahren sind. Und plötzlich festgestellt haben, dass hier die Leute was ganz anderes glauben und das eindrücklich ist und mit großer Inbrunst und Kraft und so. Da haben sie schon nicht mehr gewusst, warum sie eigentlich an Jesus glauben sollten. Für manche ist es ja schon, wenn sie nach Stuttgart ziehen. Naja gut, also Stuttgart ist heute eine multikulturelle Stadt. Ich habe da auch Herzblut gelassen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren immer wieder in Stuttgart gewesen. Entsinne mich, in den 70er Jahren im Schlosshof und auf dem Schillerplatz und dann 84, weiß ich noch, zur Einweihung der Schleierhalle haben wir große Abende, Jugendwochen in der Schleierhalle gehabt. Also ich habe viele, viele Füße in Stuttgart stehen und heute ist 2013 der Porsche Arena, weiß ich noch, bei ProChrist und so. Das ist in der Porsche Arena, da haben wir in andere Sprachen übersetzt. Bei ProChrist ging das immer so, über Satellit gingen dann 6 Sprachen in die Welt. Aber in der Schleierhalle wurde nochmal in 17 andere Sprachen, weißt du, das wird nie vergessen. Da war aus einer Gemeinde eine Frau, die bei der Lufthansa arbeitete, eine glühende Christin, und die richtig Kontakt hatte zu all den internationalen Gemeinden im Raum Stuttgart. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Übersetzungen in alle Sprachen, alle die Sprachen, wo es christliche Gemeinden in Stuttgart und in der näheren Umgebung gibt. Und allein schon das, die anderen, wo es keine Gemeinden gab, haben wir gar nicht übersetzt, waren 17 Sprachen zusätzlich, welche nie vergessen, wie ich an jedem Abend vorher mit den Übersetzern zusammen war und nochmal meine Predigt durchgegangen bin und so. Erstmal, Übersetzen ist ja ein Riesending, ja. Darf man nicht so über, also will sagen, Da kann man heute nach Stuttgart ziehen und sich umgucken und sagen, also was glaubte ich nochmal? Es ist so wahnsinnig viel davon abhängig, wo man lebt und ob man eine Bestätigung erfährt durch seine Umwelt. Es fällt einfach viel leichter, Jesus zu folgen, wenn du rechts und links Leute hast, die sagen, ja, das ist okay. Und so machen wir's und so geht's und das lohnt sich und das ist richtig und so. Und wenn da Leute sind, die sagen, Kerl, mal, hast du nicht genug nachgedacht, machst du doch nur aus Gewohnheit. Haben wir immer schon so gemacht, das ist ungefähr die dümmste Begründung, die es für irgendwas überhaupt geben kann. Natürlich auch für einen christlichen Glauben. Das sagen kritische Leute sofort. Also das ist nur wirklich die armseligste Behauptung, dass ihr das weiter an Jesus glaubt, nur weil wir es immer schon so gemacht haben. Wenn euch nichts Besseres einfällt, dann streicht es lieber von der Liste. Also gut, wir sehnen uns danach, dass wir in Gemeinschaften sind, wo viele Leute uns bestätigen. Was aber ist mit dem Ja zu Jesus, also mit dem Glauben, dem Vertrauen zu Jesus, wenn die Zahl der Ja-Sager schrumpft? Nun denken Sie jetzt natürlich, ja, das ist heute, ist alles ganz schlimm, heute schrumpft es. Nein, das war am Anfang so. Deshalb möchte ich mit Ihnen jetzt in diesem Gottesdienst einen Blick in ein Kapitel des Evangeliums Johannes werfen, wo das drastisch vor unsere Augen gemalt wird. Und ich rate Ihnen, ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, das ist Johannes Evangelium Kapitel 6 und ich bitte Sie herzlich, adeln Sie diesen Sonntag privat auch dadurch, dass Sie dieses Kapitel heute noch einmal zu Hause lesen in Ihrer Bibel. Und ich sage jetzt zum letzten Mal, wenn Sie zu Hause keine brauchbare Bibel haben, entweder weil der Goldschnitt noch so klebt und Sie die einzelnen Seiten nicht auseinanderkriegen, weil Sie das noch nicht so, kann man so mit dem Fingernagel entgangen gehen oben, dann löst sich die Klebe von dem Goldschnitt. Dann kann man die auch einzeln, man kann die einzeln umblättern, die Seiten. Aber wenn Sie, manche haben ja so ein historisches Stück da und sagen, das kann man gar nicht, wie kann die Schrift gar nicht mehr lesen. Da hinten ist der Büchertisch und Sie können ja die letzten noch mitnehmen. Ich weiß nicht, einige, also für die Bibel darf man getrost ordentlich was zahlen. Aber die schenken Ihnen auch eine Bibel, wenn Sie gerade Portemonnaie vergessen haben. Also dann lesen Sie heute noch mal Johannes 6. Und was ist da? Das beginnt mit einem dramatischen Wunderbericht. Jesus redet zu Tausenden von Menschen und zum Schluss sagt er, also jetzt lassen wir die auch nicht körperlich, das war wie ein Gschwend. Ihr seid Jesus, Leute, das merkt man gleich. Und Jesus hat gesagt, jetzt haben die stundenlang zugehört, Bazzani hat die Tendenz, 3 Stunden lang zu predigen, aber jetzt lassen wir die nicht hungrig nach Hause gehen. Deshalb gibt's doch gleich was zu essen. Ist es so? Okay. Nicht, dass ich hier Sachen verspreche. Ich stelle hier die Schecks aus und ihr müsst sie einlösen. Das ist schlecht, ja. Also, aber hier wäre das. Und so war Jesus, hat gesagt, gebt ihnen zu essen. Fanden die Jünger peinlich, die hatten das nicht so toll organisiert. Wir waren nicht so viele schwäbische Hausfrauen, sogar die solche wunderbaren Kostbarkeiten gebacken haben, da Fingerfood vom Allerfeinsten. Die entdeckten, wir haben ja nicht viel, da sind da so ein Junge mit 2 Fischen und 5 Brotfladen, also Brötchen, Semmel, was macht man da? Und dann sagt Jesus, bring's. Und teils aus. Und dann passiert dieses unglaubliche Wunder, dass 5000 Leute gespeist werden und es bleibt über. Es kommt aus den Händen von Jesus. Die Schüler, die Freunde, die zugehört hatten, sind völlig, völlig erstaunt, dass das weiter und weiter und weiter geht. Eine Riesenwunder. Als das vorbei ist, da bricht eine Erweckung aus. Und sie sagen, das ist er. Der sollte König sein. Der kann unsere Grundprobleme lösen, dass wir was zu essen haben. Und dann heißt es da, sie wollen ihn zum König machen. Und die Reaktion von Jesus müsste ja eigentlich sein, ja, dazu bin ich ja gekommen. Komm, das ist ja meine Aufgabe. Toll, dass die Leute das endlich begriffen haben. Und jetzt kann ich hier als König herrschen. Sie wollen richtig, Tausende wollen Ja sagen. Und dann reagiert Jesus darauf. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Er spielt nicht mit. Also da war Ja sagen, war überhaupt angesagt. Das ganze Land, da gab es keinen, wir hören von niemandem unter den Tausenden, der gesagt hätte auch nur Ja, aber. Sie haben alle Ja, Jesus gesagt, er kann's und er soll sein. Und ihn wollen wir jetzt zum König machen, zum er soll Chef sein. Jesus spielt nicht mit, warum nicht? Nun gut, er zieht sich zurück und dann wird das weiter berichtet. Er schickt schon mal seine Jünger per Schiff auf die andere Seite des Sees, ist der Genezareth und kommt hinterher, geht übers Wasser ihnen entgegen. Also spannende Geschichte, alles nachzulesen. Die Leute suchen, wo ist Jesus? Ja, das ist mal was. Sie suchen Jesus, finden ihn nicht, nie mehr da. Rennen sie um den ganzen, das Nordende des Sees rum und bei Kapernaum erwischen sie ihn wieder, sagen, wo bist du denn? Wo bist du denn? Und dann sagt er, ja, ihr wolltet, weil ihr satt geworden seid, wolltet ihr mich zum König machen. Ihr braucht eine unvergängliche Speise. Es reicht nicht, satt zu sein. Jesus macht, speist die Leute. Es ist ihm wichtig, dass Menschen mit Essen und Trinken, Wohnung und Arbeit versorgt sind. Das Soziale ist ihm absolut nicht. Dazu reißt er ein Schöpfungswunder sondergleichen runter. Es ist ihm wichtig. Und die Leute sagen, das ist das wichtigste Ja zu Jesus. Und Jesus muss dann kommen und sagen, nein, das ist nicht das Wichtigste, dass ihr ein Haus habt und dass ihr Essen und Trinken habt und dass ihr gesund seid. Das ist toll, aber das ist nicht das Wichtigste, ihr habt es nicht begriffen. Ihr braucht eine unvergängliche Speise, die ewiges Leben in euch schafft, das bleibt. Wenn ihr euren Körper gut ernährt habt, werdet ihr alt werden und möglichst ziemlich alt werden, dann werdet ihr sterben. Und wenn ihr nicht in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer lebt, dann werdet ihr in Ewigkeit verloren sein. Ihr braucht eine unvergängliche Speise. Und dann erklärt er ihnen das im Einzelnen. Sagen sie, was sollen wir denn tun? Was denn? Er sagt, dass wir, sie sagen ausdrücklich, was sollen wir tun, dass Gottes Werke sind? Und Jesus antwortet, lesen wir dann, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ihr könnt gar nichts tun. Euch mir anzuvertrauen, ganz und gar, das ist, was Gott will, dass in eurem Leben passiert. Ja, also wie soll man das verstehen? Ja, sagt Jesus dann, ich bin das Brot des Lebens. Da steht dieses große Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Was heißt das? Ich bin das Brot des Lebens, sagen sie. Was heißt das? Sollen wir dich essen? Das ist doch ganz komisch. Das ist doch keine Kannibalen. Und da setzt Jesus tatsächlich einen drauf. Und er sagt, ja genau, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Igittigit, sagen die Leute. Da wird er mir schlecht. Sind wir denn Kannibalen? Essen und trinken, steht hier ausdrücklich. erstritten die Juden unter uns. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Vorher heißt es, da meckerten, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot vom Himmel gekommen. Sie sagen, wir kennen doch dessen Eltern und dessen Familie. Was ist das für ein Anspruch? Das ist doch, der spinnt. Sie stritten miteinander. Und Jesus bestätigt es. Wenn Sie das ist, Sie sagen, ja klar, kann man verstehen. Ja, genau, das ist bis heute interessanterweise die heftigste Kritik an Jesus. Geht bis hinein in die Kirchen und Freikirchen. Sag, wie könnt ihr uns denn zumuten, das ist ja Kannibalismus, dieses Kreuz, an dem Jesus stirbt. Glaubt ihr wirklich, dass Gott nur barmherzig und Liebe sein kann, weil dieses blutrünstige Opfer da am Kreuz passiert ist? Eine Theologieprofessorin hat gesagt, das wäre eine sadomasochistische Männerfantasie. Und diesen ganzen Plunder müsste man wirklich ausrotten. In meiner Kirche wird gerade darum gestritten, nicht? Ich habe in einer bedeutenden norddeutschen Kirche Predigtverbot, weil ich beim Abendmahl, wie ich das immer tue, gesagt habe, Christi Blut, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Nein, hat eine Mitglied des Kirchenvorstandes hat mir vorher gesagt, das sagen wir hier nicht, sondern wir sagen, Kelch des Heils für dich gegeben. Solche blutrünstige Gewalttheologie, das machen wir hier im Gottesdienst nicht. Diese Kannibalismus-Theologie im Abendmahl, das gibt's bei uns nicht. Ich habe die Dame etwas fröhlich angeguckt und habe gesagt, Christi Leib für dich gegeben. Wir haben hier am nächsten Abend gleich eine Sondersitzung des Kirchentags, Kirchenrats einberufen und beschlossen, einstimmig beschlossen, Pazani predigt im Doberaner Münster nie mehr. So ist das in der evangelischen Kirche, will ich mal sagen. Ihr Freikirchler dürft weghören. Das habe ich jetzt nur für die Landeskirchler gesagt, weil die brauchen manchmal Ermutigung, weil wir manchmal durchdrehen vor Enttäuschung über unseren eigenen Laden, was da alles möglich ist. Ich wollte nur sagen, das sind nicht weltfremde Sachen damals, heute. Viele meiner Kollegen sagen, ist doch ekelhaft, kannst den Leuten doch nicht zumuten, kein Mensch, kein Wunder. Ich sage, das ist doch, wir feiern das Leben und die Liebe. Und natürlich, Gott ist die Liebe und barmherzig. Der braucht kein blutiges Opfer am Kreuz, um uns vergeben zu können. Er kann, er macht das so, klar, schwer, weil er doch so nett ist. Das war genau das Problem damals. Ich sage, wie? Fleisch essen, Blut trinken. Jesus will sagen, ja, es reicht nicht, dass ich etwas für euch tue, auch keine Wunder, Speisungswunder, Heilungswunder, sondern was ihr braucht, ist, dass wir, dass ich selbst in euch hineingehe, für euch sterbe und auferstehe und wir eine Person, so wie ihr Brot esst, so will ich hinein in euer Leben, euren Körper. Ja, in euren Körper. Preist Gott mit eurem Körper, heißt es in der Bibel. Heute denken ja die meisten Leute, auch selbst die meisten Christen, der Glaube, der fängt so mit der Seele statt und mit dem Geist und der Körper, der wäre unbedeutend. Nein, preist Gott mit eurem Körper. Danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Gebt euer Leben als ein Dankopfer, euren Körper als ein Dankopfer, schreibt Paulus im Römer 12, Vers 1. Mit dem Körper. Da will Jesus rein. Deshalb schenkt er das Zeichen, dieses Signal in Brot und Wein beim Mahl des Herrn. Und zu sagen, ja, ich sag's euch, aber ihr sollt's wissen, es geht in euren Körper. Euer Körper ist ein Tempel des Geistes Gottes. Euer Körper, nicht nur euer Geist, eure Seele, nicht nur die Gedanken. Hände, Füße, Körper, Bauch, Magen, alles. Was ist das für eine Botschaft in unserer Zeit? In der Körper so missachtet und misshandelt wird. Die ganze Schönheitschirurgie, die lebt davon, vom Hass auf den Leib. Leute quälen sich, weil sie in den Spiegel gucken und sagen, mag mich nicht, zu dick, zu dünn, zu kurz, zu lang, zu krumm, alles Mist. Kann man, wie viel Hass auf den Körper herrscht unter uns. Leben ganze Industrie von, kann man viel Geschäfte mitmachen. Diese Verachtung des Körpers. Und bei Jesus ist das, jawohl, in deinen Körper. Gott wird Mensch, körperlich. Kommt uns so nah und will mit uns eins werden. Wir sollen ihm vertrauen, dass wir eine Personeinheit werden. Das sagt er ihnen. Was ist die Reaktion? Damals, heute, selbst die, gerade die Religiösen heute. Deshalb ist es kein Wunder, dass der Konflikt in Kirchen und Freikirchen ist. Nicht, damit die Freikirchler nicht auf die Landeskirche jetzt verächtlich gucken. Ich könnte Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen von Baptisten, die in der Jugendarbeit verbreiten, dass man natürlich heute nicht mehr die stellvertretende Sühneopfer am Kreuz den Leuten sagen könnte. Das versteht heute keiner. Das wäre von damals alter Mythos, aber nicht mehr für Menschen des 21. Jahrhunderts. Also manchmal erschrecke ich richtig, ob ich mich freuen soll oder erschrecken, weiß ich gar nicht. Ich mache die Bibel auf und sage, nichts Neues unter der Sonne. Die haben gemeckert und gekreuzt, die haben gesagt, igittigit dieser Jesus. Und da war eine Masse von Tausenden, einstimmiger Chor der Ja-Sager. Und dann heißt es da, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Jesus redet nochmal, versucht nochmal zu erklären. Da heißt es, Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Es heißt hier nicht nur, dass Leute, die ja skeptisch zugehört hatten und sowieso nicht viel mit Jesus anfangen konnten, sich ja gehört haben und gesagt haben, haben wir immer schon gewusst, warum wir nichts mit zu tun haben. Es waren Jünger, also Schüler. Es waren Leute, die schon Ja gesagt hatten, Jesus zu folgen und mit ihm gingen in großen Scharen, weil er ein tolles Ja war. Ja, Gottes, er heilt, er hilft, er segnet. Ja, wir folgen dir. Und als er ihnen erklärt, worum es wirklich geht, dass er das Brot des Lebens ist, dass er rein will in den Körper und dass er so unser Leben versöhnt mit Gott und dass nichts anderes hilft, da sagen sie, ne, das ist nichts für uns. Und sie gingen nicht mehr mit ihm. Da bröckelt es ab, die Zahl der Ja-Sager, ein Weg von Jesus trennt. Kritische Situation. Sowas entwickelt ja Sogwirkung. Das spüren wir. Damals haben die das gespürt und das spürt man selbstverständlich in unserer Zeit. In Familien merkst du das, oh, die Eltern, ganz toll bei Jesus, hoffen, dass ihre Kinder das auch machen, gehen die ins Gymnasium, gehen studieren und denken, was haben die zu Hause da eigentlich im Schwäbischen Wald geglaubt? In der Uni weht ein ganz anderer Wind und dann merkt man, ich war da auf der falschen Seite. War ja schön gemeint von Vater und Mutter. Aber wenn ich mich umgucke bei meinen Profs und bei meinen Studienkollegen hier oder Ingenieure im Betrieb, ich meine, wie viel kennen Sie in Ihrer Firma von den Ingenieuren und Kaufleuten, die auch zu den gehören, die Ja zu Jesus sagen? So, und dann kommt die dramatische Schlussabschnitt in diesem sechsten Kapitel. Das lese ich jetzt im Zusammenhang. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, aber ihr werdet doch hoffentlich bei mir bleiben. Nein. Da sprach Jesus zu ihnen, wollt ihr auch weggehen? Das war jetzt mal riskant. Der Trend weg von Jesus, der Sog, war ziemlich stark. Da stehen die letzten Hanseln da rum und sehen, wie die Leute weggehen, meckern, starke Gründe haben, alles völlig unverständlich. Kein Mensch kann dir das erklären, warum er jetzt noch diesem Jesus folgt. Argumente sind ihnen offensichtlich ausgegangen. Was tun? Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, man weiß nicht, wie lange die Pause zum Nachdenken war, steht hier nicht. Da antwortet ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was passiert hier? Das ist interessant, das wollen wir einen Augenblick angucken und sagen, wie soll man Ja sagen gegen den Trend? Das sagen die. Sie sagen ja. Und die Antwort von Simon hat zwei Teile. Der erste Teil heißt, wohin sollen wir sonst gehen? Er guckt sich um und prüft, was sind denn die Wahlmöglichkeiten? Was bietet sich denn noch an? Und das System fand ich in meinem Leben, die Frage stellt sich ja immer. Ich bin in meinem Leben ja durch viele Situationen gegangen, wo der Weg von Jesus-Trend so stark war, dass er mich innerlich erreichte und ich an mir zerrte. Und ich muss sagen, dieses Erste hat bei mir immer sehr, sehr geholfen. Ich habe mich gründlich umgeschaut, was werden mir eigentlich für Alternativen angeboten. Studierst du religiöse Angebote, atheistische Angebote, was ist Agnostizismus? Wie lebt man damit? Was machen die? Wo habe ich ein Beispiel? Viele Bücher gelesen dazu. Und dann habe ich gesagt, also eine verlockende Alternative sehe ich hier irgendwie auch mal nicht. Das ist schon mal das Einzige. Gut, man könnte ja auch zu anderen Ergebnissen kommen. Wenn man gerade ein sehr verlockendes Angebot spürt und sieht und also diese erste Sache nicht so richtig zieht. Bei Simon und bei den anderen, er hat wohl für die anderen gesprochen, sagt er, wohin sollen wir gehen? Du hast, und was ist die Begründung? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, was du sagst, das stimmt nicht nur mit deinen Taten überein. Das ist schon mal das Erste, das ist Glaubwürdigkeit. Dass man erlebt, was der sagt, passt zu dem, was er tut. Aber hier ist noch mehr. Er schafft, was er sagt. Das haben sie ja gerade erlebt, bei der Speisung. Das haben sie erlebt bei den Heilungen. Er sagte nicht nur, er gab mich nur einen Kommentar und einen frommen Wunsch, sondern er sprach und es geschah. Neues Leben passierte. Ewiges Leben, das ist ein Qualitätsbegriff. Es ist nicht nur Kaugummi-Leben, also geht immer weiter. Das ist ja an sich noch für sich genommen ja nichts Verlockendes. Also mich wird das nicht locken. Alles, was immer weitergeht, wird irgendwann langweilig. Selbst die schönsten Dinge. Ne? Klavierspielen ist toll, aber immer nur Klavierspielen. Schokolade essen ist toll, aber immer nur Schokolade essen wird ja schlecht. Also immer weiter. Das ist Gottes Schöpferqualität. Gott ist ewig. Und seht mal, wer heute Morgen diesen Morgen erlebt hat. Ich bin von Sulzbach da am Neckar raufgefahren, da unten war dichte Waschküche, da konntest du, ich meine doch, die Hand vor Augen konntest du sehen, aber viel weiter auch nicht mehr. Richtig dicker Nebel. Und dann fuhr ich den Berg rauf, Nestelberg, und dann lichtete sich die Sonne und dann oben Rotenhaber und dann geschwänzt, strahlende Sonne. Und dann trinkt sich das Auge satt an der Schönheit eines solchen Tages in dieser herrlichen Natur des Schwäbischen Walds. Guck mal, wenn schon die Schöpfung so bunt, dynamisch und wunderbar ist, wie viel mehr erst der sie gemacht hat, der Schöpfer. Wir können das nicht vorstellen. Aber der Wirklichkeit des Schöpfers ist bunter und vielfältiger und reicher und vor allen Dingen unkaputtbar. Niemand kriegt sie kaputt. So, das ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist Leben aus Gottes Qualität. Und das sagt Petrus, du hast Worte, das haben wir erlebt. Du sprichst Worte, die erfülltes, dauerhaftes, ewiges Leben schaffen. Meine Güte, sagt man, beneidenswert. Der hat Gründe, trotz Krise und weg von Jesus-Trend, ein starkes, begründetes Ja zu sagen. der hat erlebt, dass ja, dass Gott durch Jesus zu mir sagt, ist so stark und riesengroß, dass ich gerne mein schüchternes, kleines, zitterndes Ja der dankbaren Gegenliebe sage. Wohin sollen wir sonst gehen? Du hast Worte, die ewiges Leben schaffen. Da hört man sich das an und sagt, oh, wie kommt der dazu? Ja, wenn ich das erleben könnte, wenn ich es auch, meine, schön für den, dass er einen so starken Glauben, eine so starke Überzeugung und Gewissheit hat. Dass er selbst, wo alle ringsrum Nein sagen, von Herzen Ja sagt zu Jesus. Ein solches Vertrauen, ein solches begründetes Vertrauen, das möchte ich haben. Wie kommt man dazu? Ist das so? Bei einem ist das eben so, bei den anderen ist das eben nicht. Hier kannst du machen nichts, musst du gucken zu. Und deshalb bin ich so froh, dass der Simon jetzt auch noch erklärt, wie er zu diesem starken Ja trotz scheinbar massenhaften Nein gekommen ist. Er sagt die Begründung. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das Propheten Jesaja können Sie lernen, der Heilige Gottes, das ist Gott selbst. Und Jesus, der Messias, in dem Gott sich offenbart und gegenwärtig, der Heilige Gottes, ist Gott selbst, der sich in Jesus offenbart. Wie ist er dazu gekommen, das zu erkennen? Wir haben geglaubt und erkannt. Wie geht das? Was heißt das? Also einfach geschluckt und sagen, okay, nicken wir mit dem Kopf, das wird ja auch erwartet, tun wir mal so. Nein, was haben die denn gemacht, ganz praktisch? Jesus hat die getroffen, da am See, da waren sie gerade bei ihrem Fischerhandwerk. Und sie haben ihm zugehört, das wird ja berichtet, Lukas 5. Aber dann ist er gekommen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und dann heißt es ausdrücklich, sie verließen ihre Boote und Netze, auch ihre Familien, und gingen mit Jesus. Also sie haben ihm vertraut. Er hat gesagt, komm, folge mir nach. Das heißt, Glaube heißt jetzt nicht nur im Kopf, sondern das haben die mit den Beinen gemacht. Die haben gesagt, okay, von jetzt an machen wir nicht mehr unser Berufsalltag, sondern wir gehen jetzt mit Jesus und wir richten uns im Alltag nach dem, wo Jesus hingeht, was er sagt. Wir hören auf ihn und wir leben mit ihm. Also das war Glaube, das war ja enorm. Würden Sie das tun? Ich meine, alles Geschäft lassen, ist das nicht verantwortungslos? Wer hat das gemacht und so? Wer hat die Leute, die Familie ernährt? Das war doch alles, wird alles gar nicht beantwortet hier. Aber Glaube heißt hier sehr, sehr praktisch. Ist sehr, sehr praktisch. Hat gar nicht irgendwie mit tollen, was haben die gewusst von Jesus? Die wussten noch nichts von der Kreuzigung. Die Auferstehung war noch nicht passiert. Was hatten die erlebt? Die kannten viel weniger von Jesus, kannten die wahrscheinlich die meisten von uns. Yes. Trotzdem haben sie die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, wir richten unseren Alltag jetzt nach deinen Worten aus und gehen mit dir und leben in der Gemeinschaft mit dir im Alltag. Und sie sagen, dann haben wir erkannt, wir haben geglaubt. Und das hier, wie lange waren die schon unterwegs? Insgesamt waren es 3 Jahre mit ihm unterwegs bis zur Kreuzigung. Ich weiß nicht genau, war das auf der Hälfte hier? Also jedenfalls, sie waren Monate schon lange mit ihm unterwegs und sagen, auf diesem Weg haben wir erkannt, also geglaubt und erkannt. Wir in Deutschland sagen ja immer, der Glaube fängt an, wo das Denken aufhört. Nein, sagt Simon, ganz andersrum stimmt's. Das Denken kommt aus dem Glauben. Wieso? Ja, natürlich. Denken Sie doch mal nach. Alles Wissen entsteht aus Glauben. Auch in der Naturwissenschaft übrigens. Da hat der Naturwissenschaftler zunächst eine Behauptung, eine Vermutung, eine Hypothese. Weiß er nicht, stimmt das nicht? Was macht er? Er nimmt diese Behauptung und wendet sie praktisch an. Er macht ein Experiment, das heißt einen praktischen Prozess der Erfahrung heißt das. Experiment heißt erfahren wollen. Er macht ein Experiment und als Ergebnis findet er, die Behauptung stimmt nicht oder sie stimmt zum Teil oder sie stimmt ganz. Und dann ist es so, dass die nochmal wiederholt wird, auch von anderen. Peer Review nennen das die Wissenschaftler. Und die sagen, ja, die gleiche Behauptung, mehr oder weniger wahrscheinlich. Das Experiment gemacht, in der Praxis geguckt, was wird daraus. Und ich kann bestätigen, ich habe das gleiche Ergebnis gefunden. Machen mehrere an mehreren Orten, sagen, stimmt. Dann heißt es QED, Quod Erat Demonstrandum, was nachgewiesen werden sollte, sagen, ist ein Beweis. Das heißt, das Wissen entsteht aus dem Vertrauen. Manche Experimente in der Medizin oder in der Raumfahrt oder in der Chemie sind ja lebensgefährlich. Es sind ja Wissenschaftler bei den Experimenten ums Leben gekommen, weil es geknallt hat und weil sie sich selbst vergiftet haben. Das heißt, man weiß halt nicht. Es ist ein gewisses Wagnis, man muss Unsicherheiten eingehen, man ein Risiko. Aber dadurch, durch das Glauben, also Anwenden in der Praxis, du musst das anwenden aufs Leben, gewinnst du eine Erkenntnis. So. Das ist eigentlich das ganz Normale. Und so sagt es die Bibel, so hat es Jesus gesagt. Kapitel 7 kann man das auch lesen, Johannes, da sagen, streiten die Leute und sagen, was ist das, was du da sagst, du denkst, wer ist Gott? Und da sagt er, wer den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, der wird erkennen, ob ich von Gott bin oder von mir selbst rede. Auch da sagt er immer wieder, anwenden. Oh, Bergpredigt sagt, wer meine Rede hört und tut, der ist ein kluger Mann, der sein Lebenshaus auf Fels baut. Wer es hört und nicht tut, ist ein Dummkopf. Na gut, wir können auch diskutieren, aber wenn es aus dem Hören nicht zur Anwendung kommt, gibt es keinen Erkenntnisgewinn, sagt Jesus. Das ist immer im Leben so. Das ist normal. Das solltet ihr wissen, dass das Leben so funktioniert. Jeder von uns hat heute so geglaubt. Können wir eben mal testen. Kaffee getrunken heute Morgen. Haben Sie geprüft, ob da Arsen drin war? Er sagt, da war bei uns doch nie Arsen im Kaffee. Machen wir nicht. Ja, sage ich. Jeder, der an vergiftetem Kaffee gestorben ist, hat eine Tasse zu lang geglaubt. Übrigens, ich will ja nicht makaber werden und auch keine Panik auslösen, aber wir teilen alle miteinander im Augenblick einen Glauben, für den wir unser Leben einsetzen. Und ich wette, keiner hat es getestet. Wir glauben alle, dass diese Decke hält. Und es ist niemand im Raum, wette ich mal einfach, der vorher geprüft hat, ob die Statik so ist, dass sie auch noch am 18. Februar 2024 trägt. Bei uns ist neulich in Kassel im Zentrum die Decke einer katholischen Kirche von jetzt an gleich eingestürzt. Ein Tag vorher saßen 100 Leute im Gottesdienst. War gut, dass am Montag passierte. Hat bis dahin natürlich gehandelt. Und jeder ist mit dem Vertrauen da reingegangen. Das heißt, wenn wir nachher da rausgehen, wir haben geglaubt, die Wahrscheinlichkeit war hoch, aber kein 100%. Aber wenn wir nachher rausgehen und heil rausgekommen sind, haben wir ein 100%iges Wissen gewonnen. Wir haben, dass die Decke hält. Wollen wir hoffen? Noch läuft das Experiment. Das war jetzt ein Nervenstärkungstest. Ich sage das so drastisch, um einfach nur deutlich zu machen, in unseren Köpfen und bei manchen, die sich mit Zweifeln quälen und mit Jesus, ist tief verwurzelt die Meinung, also ich will ja erstmal Beweise sehen und dann überlege ich mir, ob ich dem vertraue. So funktioniert das Leben nicht. Wenn Sie nicht glauben wagen praktisch, könnten Sie nicht leben, nicht einen einzigen Tag. Es gibt Menschen, die krank sind, eine solche Angst haben, dass sie morgens sich nicht aus dem Bett trauen. Dann braucht man wirklich einen Arzt, der einem hilft, weil man lebensunfähig wird, wenn man nicht ein Mindestmaß an Vertrauen wagen kann. Keiner von uns hat die Kraft und die Möglichkeit auch nur, immer hundertprozentig vor. Denn ich meine, bei der Naturwissenschaft ist es so, dass ich ja nicht alle diese Experimente selber machen muss. Es reicht ja, dass andere die mehrmals für mich machen und dann dokumentieren sie, die werden aufgeschrieben und ich kann sagen, weil es mehrfach bewiesen worden, dass das so bringt. Das ist bei Dingen so. Da muss ich nicht, alle pharmazeutischen oder medizinischen oder physikalischen Experimente selber machen. Ich kann mich da auf die Fachleute verlassen, wenn mehrere unabhängig voneinander das Experiment gemacht haben und bestätigt haben, das ist kein Betrug und das ist korrekt gearbeitet. Das aber funktioniert natürlich zwischen Menschen nicht so. Also ich kann, wenn es um Menschen geht, wenn ich wissen will, kann ich einem Menschen vertrauen? Oder liebt er sie mich oder er mich? Dann kann ich dieses Experiment nicht anderen übertragen. Also ist ganz einfach, ich möchte natürlich wirklich wissen, ob meine Frau mich liebt. Stell dir mal vor, wenn ich sie behandeln würde, wie man es in der Naturwissenschaft mit den Stoffen macht, dann würde ich sagen, erstens, meine Frau sagt, hat sie mir heute Morgen noch am Telefon gesagt, wie sehr sie mich liebt. Und ich sage, ja gut, der Tag ist lang, ist geduldig, mit schönen Sprüchen. Pass mal auf, morgen gehst du mal zum Psychologen und lässt mal eine gründliche Untersuchung machen, was ich eigentlich von deinen Emotionsausbrüchen halten soll. Was steckt denn dahinter, wenn du sagst, das ist das wirklich begründet oder ist das fake? Und natürlich, das würde sie schon beglücken, wenn ich ihr sage, ich habe da einen Termin für dich gemacht, morgen gehst du zur Untersuchung. Ich will ja nur die Wahrheit rausfinden. Ich möchte ja wissen, ob du mich wirklich liebst oder ob das nur eine Behauptung ist. So, und das Zweite ist, ich würde natürlich sicherheitshalber noch eine zweite Spur legen. Ich würde einen Privatdetektiv, habe ich natürlich getan, bevor ich abrief, einen Privatdetektiv beauftragen, meine Frau zu begleiten. Wo geht die hin? Mit wem telefoniert die so alles? Ne? Guck auch mal aufs Handy, was da so bei der WhatsApp alles so aufploppt, ob da irgendwelche Lover rumturnen, die sonst noch. Überlegen Sie mal, was die Folge ist, wenn ich, das ist doch wissenschaftlich, Zweifel als Prinzip, das ist das Grundprinzip der Naturwissenschaft. Was ist das Ergebnis, wenn ich dieses Prinzip anwende auf eine Beziehung zu einem Menschen? Sagt jeder Pädagoge, Misstrauen, das in der Naturwissenschaft sehr hilfreich ist, ist in der zwischenmenschlichen Beziehung zerstörerisch. Sie kriegen kein Wahrheitsergebnis, sondern sollte meine Frau mich geliebt haben, nach einer solchen Erforschungsmethode wird sie mich satt haben. Da habe ich die größte Liebe mit zerstört. Eifersucht und Misstrauen zerstören jede Vertrauensbeziehung. Und in solchen Beziehungen von Eifersucht und Misstrauen fordert man dann und beweise mir und sag mir das und immer macht man das und man macht es immer noch schlimmer. Misstrauen, wir denken, Misstrauen würde durch Beweise, Nachweise, die man vom anderen fordert, überwunden, ist natürlich völliger Quatsch. Misstrauen zerstört die Beziehung. So, ja, was denn nun? Gucken Sie mal, jetzt behandeln Leute, das passiert mir jetzt dauernd mein Leben lang in solchen Gesprächen, Jesus und Gott wie Metall, Holz, NaCl, also Stoffe.
Sagen, beweis mir Jesus und dass Gott lebt. Verschränken die Arme, wollen Zuschauer bleiben. Und dann überlege ich, ob ich mich darauf einlasse. Das heißt, sie sagen damit, ich behandle Gott wie einen Stoff, wie eine Sache. Ich halte ihn noch nicht mal für so wert wie eine menschliche Person. Denn jeder vernünftige, denkende Mensch, da braucht man nicht Christ zu werden, aber nur seinen Verstand gebrauchen kann, wissen, wenn ich einen anderen Menschen wie eine Sache behandle, komme ich zu keiner Wahrheitserkenntnis. Ich kann nicht erkennen, ob man ihm vertraut, ob er vertrauenswürdig ist und ob seine Liebeserklärung echt ist. Ich kann das nur erkennen, wenn ich selber das Experiment mache und wenn ich Vertrauen wage und mich öffne. Das ist immer risikoreich. Wenn ich mich öffne und mich preisgebe, dann kann rauskommen, der betrügt mich. Der hat mich belogen und sein Versprechen von Vertrauen und Liebe war einfach nicht ehrlich. Und dann fällt man auf die Schnauze, man hat zum Schluss die Wahrheit erkannt, aber es ist eine traurige Wahrheit. Aber die kommt raus immer. Und wenn es positiv war, wenn da wirklich Vertrauenswürdigkeit war, wenn da wirklich Liebe war, kommt es auch nur raus, wenn du es riskierst. Du kannst dabei auf die Schnauze fallen, aber nur so kannst du eine Erkenntnis gewinnen. Und jetzt entscheidet selber, wenn ihr in solchen Zweifeln steckt, ob es vernünftig und angemessen ist, Jesus und Gott zu behandeln wie ein Stück Dreck, das man chemisch untersucht. Oder ob es nicht logisch ist, dass man mindestens Gott den Respekt gegenüber erweist, ihn wie eine Person zu behandeln, wie es jeder Mensch, wo jeder Mensch ein Anrufrecht auf hat. Das ist eine rein methodische Frage. Es hat mit Glauben gar nichts zu tun, sondern nur damit, dass man den Kopf zum Denken und nicht nur zum Frisieren gebraucht. Wäre schon dankbar, wenn sich diese Erkenntnis durchsetzen würde in Deutschland. Man kann den Kopf auch zum Denken gebrauchen. Und dann kann man wissen, dass man eine Erkenntnis nur gewinnt, wenn man Vertrauen praktisch wagt. Im Alltag anwenden. Nichts anderes erwartet Jesus. Er sagt nicht, musst du einfach glauben, tu mal so als ob. Sondern er sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der ist ein kluger Mann, der sein Lebenshaus auf Felsenfundament baut. Das heißt, nehmen Sie die Bibel, nehmen Sie die Bergpredigt, lesen Sie das Evangelium. Und alles, was Sie verstanden haben, tun Sie einfach. Die Einladung zum Gebet, wer bittet, dem wird gegeben. Die Einladung, kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Seine Gebote, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, keine Tricks, keine Lügen. Sagt die Wahrheit. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Lebt Treue in deiner Ehe. Und er sagt, in den Gedanken fängt's an. Lawinen kann man nie stoppen, wenn sie schon rollen. Du kannst nur verhindern, dass sie losgetreten werden. Es fängt mit der Entscheidung an, dass du die Taste drückst und den Pornofilm laufen lässt. Es fängt in unseren Gedanken an. Jesus sagt deshalb, natürlich, der Ehebruch fängt in den Gedanken an. Glaub doch nicht, dass du es im Leben noch mal ändern kannst, wenn du deine Gedanken auf die falsche Spur bringst, die Lawine rollt. Das Jesus ist wahnsinnig praktisch. Und er ist richtig ganz nah dran bei der Realität. Das klingt wie nach 21. Jahrhundert und Internet und Pornoproblemen und Betrügereien und so, Steuererklärung. Du an. Und wenn du sagst, ich verstehe so vieles nicht, das macht nichts. Lassen Sie, was Sie nicht verstehen, einfach liegen. Folgen Sie Mark Twain. Der hat gesagt, ich habe wenig Probleme mit den Bibelworten, die ich nicht verstehe. Ich habe viel mehr Probleme mit den Worten, die ich verstehe. Wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie mehr verstehen, als Sie an einem Tag in die Praxis umsetzen. Und fangen Sie an, das praktisch umzusetzen. Das ist Vertrauen. Sie sagen, Jesus, jetzt wage ich's. Weil in meinem Leben so als Junge, das war ganz, ich war ein richtig genialer Fuscher in der Schule. Und damals war das, plötzlich brannte das in meinem Gewissen. Du kannst nicht Jesus folgen oder über Wahrheit tönen, aber in der Schule lugs. Die Lehrer waren so blöd, konntest du eins abschreiben. Hast du so blinde Lehrer gehabt, die, wenn da keine Fehler im Buch waren, waren die Tests eben erfolgreich. Und dann brannte mein Gewissen und sagte, redest du über die Wahrheit, aber du lebst als Lügner. Das war risikoreich. 2 Jahre lang waren die Folgen verheerend, weil ich konnte nichts in 2 Fächern, weil ich hatte voll auf Betrug gesetzt. Aber ich hatte eine Freude an Jesus und dachte, ich will die Wahrheit. Ich hatte frische Luft der Ehrlichkeit, der Wahrheit geschnuppert und habe gesagt, ich vertraue dir, Jesus. Ich vertraue dir. Aber war 2 Jahre blutrote Tests, ne, bis ich alles nachgeholt hatte und dann wahrscheinlich beim Abitur war ich der Einzige in der Klasse, der mit ruhigen Nerven sein Abi geschrieben hat. Weil ich wusste, was ich konnte und was ich nicht konnte. Aber das, so ist es. Das ist deine Entscheidung. Und ich finde das sowas wie vernünftig. Und das hat mich an Jesus immer so begeistert, dass er so ganz praktisch am Leben ist und so vernünftig. Und das, der Quatsch, das Leute sagen, der Glaube fängt an, wo es mit dem Wissen aufhört, da ist das nachweisbare Wissen mit Beweisen und dann kommt der Nebel von Gefühl. Nicht, weil wir fühlen irgendwas, aber nagel mal einen Pudding an die Wand, Gefühl, da weißt du nie, wo, ob es stimmt oder nicht. Und das ist, mal ist das toll und mal ist es weg und dann sagen sie, ich fühle gar nichts mehr. Da sind sie ganz verzweifelt. Ich meine, wenn ihr Glaube sich auf Gefühl stützt, ich meine, kloppen sie ihn doch gleich in die Tonne. Da kann man noch nicht mit leben und schon gar nicht mit sterben. Aber alle reden heute, was sie fühlen. Und sehen sich in Gottesdienste, wo man was fühlen kann. Vielleicht haben sie heute nicht genug gefühlt hier. Toll mit dem Gefühl. Aber wenn das Fundament unseres Lebens ist, dann werden sie erleben, wie total einbrechen im Sumpf ihrer Gefühle, die nicht tragfähig sind. Jesus ist das Solide. Geglaubt und erkannt, sagt Simon. Und diese Erkenntnis, die aus diesem Vertrauen gewachsen ist, der Praxisvertrauen in Gemeinschaft mit Jesus, die ist so gut begründet und stabil, dass sie auch in dem Sog, in dem starken Sog weg, wo die Massen weg von Jesus gehen, stehen die Leute da. Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte, die ewiges Leben schaffen. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das ist es. Wenn sie noch am Anfang stehen und diese Grundentscheidung in ihrem Leben noch nicht gefallen ist, will ich Jesus folgen, kann ich ihm vertrauen, dann gehen sie diesen Weg. Nehmen sie die Bibel, wenden sie an, was sie verstehen, reden sie mit anderen Freunden, die auch mit Jesus leben oder leben wollen, und reden sie über die praktischen Schritte im Alltag. Wenden Sie es an auf Ihr Geld, auf Ihren Beruf, auf Ihre Familie, Verwandtschaft, auf das, was Sie tun in diesen Beziehungen. Fragen Sie immer, was sagt Jesus dazu? Und lesen Sie die Bibel, um rauszufinden, was er sagt. Denken Sie nicht, dass ich weiß schon ungefähr, was die Leute so denken, was Jesus meint. Das ist auf Meilen weit von dem entfernt, was in der Bibel steht. Weil wir nämlich alles ausgeblendet haben, was uns nicht passt. Und in unseren Fantasien von Jesus alles das nur gelten lassen, was wir uns wünschen, wie er sein soll. Aber wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie feststellen, dass er in vielen Dingen auf unbequeme Weise ganz anders ist. Aber das ist nötig. Aber das ist ja nicht nur für den Anfang so. Das ist ja auch für den Lebensweg mit Jesus. Denn keiner ist davor geschützt, dass er immer wieder abstürzt in Zweifel. Und wir sind immer in unserem Leben, wir spüren das auch heute, immer diesem Sog ausgesetzt, wo er spürt, ah, es bröckelt aber ziemlich stark. Die Mehrheiten sind nicht mehr bei denen, die Ja zu Jesus sagen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Und manche bleiben nur aus Angst dabei, weil sie nicht den Mut haben, was Neues zu denken. Das ist natürlich auch kein guter Grund. Das ist kein guter Grund. Deshalb brauchen wir es immer wieder. Ich bin in meinem ganzen Leben, weil ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und Eltern hatte, die fröhlich an Jesus glaubten. Gut, als ich dann in die Pubertät kam, da muss man seinen eigenen Weg finden. Da war ich froh, dass ich eine Jugendgruppe fand, in der ich Jesus kennenlernte und eine Entscheidung treffen konnte und wusste, ich mache das jetzt nicht nur, weil ich das eigentlich von meinen Eltern ganz gut gesehen habe. Aber ich bin, weil ich aus einer christlichen Elternhaus komme, im positivsten Sinne, ich bin sehr dankbar dafür, bin ich immer wieder angefochten worden von dem Zweifel, bilde ich mir nicht alles ein? Was wäre, wenn meine Eltern Atheisten gewesen wären? Oder wenn ich habe ja im Orient gelebt, wenn meine Familie Muslime gewesen wäre? Was wäre, wenn? Ist das nicht doch alles Sozialisierung, also anerzogen irgendwie damit? Und gegen diese Zweifel wächst kein Kraut. Und ich habe mir angewöhnt, die nicht runterzuschlucken und unter den Teppich zu kehren. Man zweifelt nicht. Lassen Sie sich nie sagen, dass ein Christ nicht zweifeln darf. Wer so etwas sagt, ist entweder dumm oder ein Lügner. Zweifel springen dann an wie ein Raubtier von hinten und von vorne und von der Seite. Sie kommen ungefragt. Und was macht man dann? Und ich mache dann einfach, sag Jesus, hier bin ich. Meine Argumente sind nicht stark genug gegen die Zweifel. Argumente sind ja sowieso Lego-Steinchen, die man aufeinander klemmt. Und dann steht das Gebäude da und denkt man, das sieht aber schön aus. Ja, sag ich, aber vielleicht liegt es so daran, dass ich zu blöd bin. Und ich habe das, es scheint mir alles folgerichtig, aber in Wirklichkeit. Zweifel kann ich nicht selber überwinden. Obwohl es hilft, auch nachzudenken. Zweifel muss Jesus. Er muss sich, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 8. Das heißt, Jesus selbst muss hineinsprechen in mein Herz, in meinen Geist und die Zweifel so stark hineinsprechen, dass die Zweifel beantwortet werden. Und das ist in meinem Leben in solchen Situationen immer das, Herr, wir haben geglaubt und erkannt. Es war nicht nur am Anfang, als ich mich bekehrte, sondern es ist immer und immer wieder in meinem Leben so, dass ich sage, Herr, jetzt komme ich mit meiner Not und meiner Zerrissenheit und es zerrt so viel innerlich und äußerlich an mir, was mich wegziehen will von dir. Und ich werde immer unsicherer. Manchmal habe ich die Sorge, die letzten Stunden und Minuten meines Lebens könnten auch solche Augenblicke sein, wo es mächtig mich wegzieht von Jesus. Deshalb bete ich oft zum Beispiel, mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Alter christlicher Choral der Christenheit. Weil ich weiß, und das habe ich erfahren, das gebe ich gerne weiter. Ich komme mit meinen Zweifeln immer zu Jesus. Ich werde ja manchmal gefragt, hast du auch Zweifel? Also das ist komisch, so Prediger wie unser einer, die so voll tönen auf der Bühne, auf der Kanzel, bei denen nehmen die Leute immer an, die haben keine Zweifel, die kennen sowas nicht, die strahlen da immer so die fröhliche Gewissheit aus. Das ist natürlich Quatsch. Luther hat gesagt, non tentatus, non Christianus. Wenn du nicht angefochten bist, bist du kein Christ. Leute, die nicht an Jesus glauben, die braucht der Teufel nicht mit Zweifeln von Jesus wegzuziehen. Die sind von Jesus weg. Die hat er schon. Wenn du bei ihm bist, dann wird der Teufel, immer der Feind, immer versuchen, dich anzuschießen, innerlich und äußerlich, und dich weg von Jesus zu ziehen. Deshalb Zweifel, das ist das ganz normale Feuer, mit Drohnen und Artillerie und Taurus-Raketen, mit denen der Teufel versucht, uns von Jesus wegzuschießen. Und deshalb hilft nichts anderes als das alte Rezept von Simon Petrus. Wir haben geglaubt und erkannt. Wir kommen neu zu Jesus und bringen die Scherben unseres Denkens und Vertrauens und Lebens zu ihm und sagen, Herr, hier bin ich. Ich kann nicht weiter. Aber ich wende mich an dich. Und wenn das wahr ist, dass du der Heilige Gottes bist und dass die Wahrheit in dir ist, hier bin ich mit meinem zerbrochenen Denken und Leben. Und das allein erfrischt. Und das bezeuge ich gerne. Und Sie spüren ja, dass jetzt in der Phase, in der ich bin, so auf naher Distanz zu den letzten Minuten meines Lebens, mir natürlich bewusster ist, dass diese letzten Minuten der große letzte Wahrheitstest überhaupt sind. Vielleicht werde ich auch dement wie viele im Alter. Warum sollte ich es nicht werden, wenn so viele dement werden, wenn sie so alt werden? Werde ich noch beten können? Werde ich meine geliebte Bibel lesen können? Ich weiß es nicht, wie das ist, wenn man dement wird. Ich setze darauf, dass er dann beweist, dass er mich festhält, wenn ich von meinem Bewusstsein her ihn nicht mehr festhalten kann. Oder das jedenfalls nicht mehr mit verstehbaren, verständlichen Worten ausdrücken kann. Verstehen Sie, das Leben wird immer spannender. Nicht nur am Anfang, wenn es darum geht, entscheide ich mich, ein grundlegendes Ja zu sagen, sondern es bleibt im ganzen Leben. Ich habe geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Okay. Ich weiß nicht, wo sie stehen. Meine herzliche Bitte heute Morgen ist die, dass sie sagen, bitte sagen Sie ein begründetes Ja. Sie könnten das ja mit allen Zweifeln sagen. Sagen, Jesus, ich habe deine Einladung gehört, ich komme. Ich biete Ihnen nachher noch einmal dieses Gebet an, Satz für Satz, mit Pause danach. Und ihm die Chance zu geben, es innerlich, ehrlich, in Herzens zu beten. Ich sage es schon mal, zu beten, Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden. Dann können Sie in der Stille mit Namen sagen, was Ihnen bewusst ist. Was zwischen Ihnen und Gott und zwischen Ihnen und anderen Menschen kaputt gegangen ist. Falsch ist. Was Sie schuldig geblieben sind. Sagen Sie es mit Namen. Ich danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du mir alle meine Sünde vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Überlegen Sie, ob Sie das beten wollen. Ich will dir vertrauen, ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Es kann ein Anfangs- und ein Erneuerungsgebet sein. Entscheiden Sie bitte, ob Sie dieses begründete Ja sagen wollen zu Jesus. Wir bieten Ihnen nachher, jetzt singt er ein Einladungslied, bitte. Und während dieses Liedes, das ist Jesus zu dir, kann ich so kommen. Ja, ist es so? Ja. Und ich lade ein, dazu aufzustehen. Es ist ein Gebet. Denken Sie es mit und wenn Sie es schon können, singen Sie es auch mit von Herzen und dann biete ich Ihnen das Gebet an.